Hallo und herzlich willkommen bei Erfolgsgedanke, dem Podcast über inspirierende Persönlichkeiten und ihre Wegbegleiter. Denn Erfolg hat viele Gesichter. Ich bin Björn Weide, Geschäftsführer beim Fintech-Unternehmen Smartsteuer und spreche heute mit Lena Sophie Müller über die Herausforderung, mit der technologischen Entwicklung Schritt zu halten, warum wir als Gesellschaft eine positive digitale Zukunftsvision brauchen und die persönliche Bedeutung von lebenslangem Lernen. Wenn dir die Episode gefallen hat, freue ich mich über ein Abo und eine Bewertung. Und jetzt gute Unterhaltung. Der Name der 1999 gegründeten Initiative D21 klingt wie ein Versprechen. Ziel erreicht oder wird auch über 2021 weitergearbeitet?
Selbstverständlich wird auch über 2021 weitergearbeitet, weil die Digitalisierung ja kein Prozess ist, der irgendwann ein Ende hat, sondern Gesellschaft kontinuierlich mit den Auswirkungen konfrontiert ist.
Aber umbenennen werdet ihr euch deswegen nicht?
Nee, ich weiß auch nicht, ob ich vielleicht einen anderen Namen gewählt hätte. Der ist nämlich recht kompliziert, auch an E-Mail-Adressen und Co. zu schreiben. Macht man sehr gerne Tipper rein.
Das stimmt. Aber jetzt ist er etabliert und ich freue mich jedenfalls, mit dir heute zu sprechen. Willkommen, Lena Sophie Müller, Geschäftsführerin eben dieser Initiative D21. Und da gibt es so viel zu diskutieren, dass ich ein bisschen Angst habe, hier wie Thomas Gottschalk mit starker Überlänge am Ende rauszukommen. Wir werden uns also zusammenreißen müssen miteinander. Denn ihr habt das Thema unserer Zeit, Digitalisierung, euch vorgenommen. Und ein selbstgestecktes Ziel eurer Initiative ist es, und jetzt zitiere ich mal, ich weiß gar nicht woher, aus eurer Über-mich-Beschreibung, glaube ich, auf der Website. Ein Ziel ist, die digitale Spaltung der Gesellschaft zu verhindern. Jetzt haben wir nun gerade so eine dumme Pandemie und gefühlt deckt die in allen möglichen Bereichen, Geschäftsmodelle, Arbeitsorganisation, Bildung, diese vorhandene Spaltung in bereits digital aufgestellte und ich glaube, ihr nennt es in eurer Studie digital abseits stehenden, deutlich sichtbar auf. Hat das deiner Meinung nach aber zumindest dazu geführt, dass dieses Sichtbarwerden auch mehr Engagement bewirkt, etwas dagegen zu tun, in Häkchen, endlich?
Also zum einen ist es ja gar nicht so die eine Spaltung, ne, sondern was wir auch in den Studien immer wieder sehen, ist, dass wir seit, ich glaube, die Studie haben wir zum ersten Mal 2001 erhoben und seitdem hast du durchgehend verschiedene, multiple digitale Spaltungen. Ne? Und manche sind auch bekannt und bewusst. Das ist jetzt zum Beispiel die Spaltung zwischen verschiedenen Altersklassen. Mhm. Aber so gerade in den letzten Jahren haben wir ja verstärkt nochmal darauf hingewiesen, dass wir in Deutschland eine Spaltung bei den Bildungsgraden haben und zwar deutlich. Also Menschen mit niedriger Bildung profitieren einfach nicht im gleichen Maße von der Digitalisierung. Und oft ist es aber auch gar nicht so einfach, diese Spaltung auszumachen. Also zum Beispiel die Spaltung zwischen Männern und Frauen, es ist viel zu kurz gegriffen zu sagen, Frauen sind weniger digital als Männer, sondern da muss man dann schon sehr viel tiefer in die Rahmenbedingungen und Co. reinschauen. Ich würde sagen, ja, das Thema ist bei vielen jetzt ein bisschen mehr auf der Agenda. Sicher hat zum Beispiel jetzt auch nochmal geholfen, dass der Global Risk Report des World Economic Forums ja auch ganz klar gesagt hat, digitale Spaltung ist eines der Top-Risiken weltweit. Und da ist, glaube ich, schon jetzt so ein bisschen was im Gange, dass verschiedene Akteure zum Beispiel auch sagen, digitale Kompetenzen sind relevant. Die brauchst du halt einfach, wenn du zukünftig am Arbeitsmarkt teilhaben willst. Und da gibt es jetzt einige Programme. Aber es ist immer noch zu wenig und passiert noch zu wenig. Und deswegen ist es auch wichtig, dass es die Initiative D21 gibt und wir das weiter erheben und den Finger ein bisschen in die Wunde legen.
Ja, auf jeden Fall. Eine weitere Spaltung, und ich weiß nicht genau, inwieweit ihr euch mit der auch inhaltlich beschäftigt, kam mir beim Lesen auch von dem letzten Report. Ich glaube, Tim Berners-Lee muss das World Wide Web so vor 30 Jahren noch was erfunden haben, ist also schon ein bisschen älter und hat eine Vision damit verbunden, habe ich irgendwo mal gelesen, flache Hierarchien, harmonische Kooperation, Toleranz und Offenheit für Vielfalt. Und wenn ich in den letzten Jahren so durchs Netz wandere, dann finde ich, ist der Eindruck eher, dass Digitalisierung hier vielleicht sogar zu einer verschärften Spaltung beigetragen hat, Stichwort Filterblasen und oft manchmal auch eher soziale Medien. Müssen wir Digitalisten dann nicht vielleicht auch mal ganz nüchtern festhalten, dass unsere digitalen Träume aus den Anfangstagen ein bisschen an der Realität zu scheitern drohen?
Ich weiß nicht, ob sie scheitern, aber sie treffen halt auf jeden Fall die Realität. Mhm. Was das Netz oder auch die sozialen Netzwerke ja machen, ist, dass sie halt verschiedenste Menschen aus unterschiedlichen Bereichen zusammenbringen, könnte auch Menschen mit sehr, sehr unterschiedlichen Meinungen. Also gerade Twitter oder wenn wir von Filterblasen reden, ne, Twitter sind gerade mal 9%, die in Deutschland die Twitter nutzen. Also es ist auch da immer noch eine Blase in der Blase, sozusagen. Und ich glaube, was man vielleicht vorher gar nicht so sehr gemerkt hat, ist, dass du mit vielen dieser Menschen sonst vielleicht auch gar nicht in Kontakt gekommen wärst. Also ich erinnere mich ganz zu meiner Anfangszeit bei der D21, habe ich mal einen Vortrag über Werte und Normen im Netz, hieß der, glaube ich, in Passau bei Dirk Heckmann gehalten. Und da war eine These, die ich da so ein bisschen mit aufgebracht habe, war zu sagen, du hast ja vorher, also du setzt dich ja auch nicht in eine Rockerkneipe und bist da plötzlich mitten in den Diskussionen mit drin. Oder du kannst halt auch nicht als unsichtbarer Mensch auf dem Schulhof die Diskussion von Jugendlichen mitbekommen. Und im Netz ist es aber oft so, dass du halt Dinge plötzlich mitliest. So, und aus ganz unterschiedlichen Blasen.
Also du meinst, es ist nur eine Sichtbarmachung von schon bereits existierenden Blasen?
Ja, und dass andere Menschen oder unterschiedlichere Menschen aufeinander stoßen. Das glaube ich schon. Aber das ist jetzt erstmal so ein bisschen Beobachtung, was natürlich nicht wegzureden ist, ist, dass dadurch eine große gesellschaftliche Herausforderung entstanden ist. Und das ist die, dass du halt teilweise echt unschöne Umgangstöne hast, mit denen du da konfrontiert bist oder mit denen die Menschen konfrontiert sind. Und auch wieder in unterschiedlichsten Bereichen. Ne? Da gibt es zum Beispiel ganz viel Gewalt gegen Frauen im Digitalen, aber du hast den ganzen Bereich Cybermobbing, wenn es jetzt um Jüngere geht. Das ist so ein bisschen, ich finde halt, man darf sich da auch nicht verdrängen lassen, sondern muss mit gutem Beispiel vorangehen. Also ich habe das gerade letztens erst bei Twitter gab es so eine kurze Diskussion dazu, warum man eigentlich noch auf Twitter ist, wenn doch da der Ton jetzt so rau ist. Und für mich war relativ klar, dass, also warum soll ich da jetzt weggehen? Ich kann es ja nur selber besser machen und versuchen, mich halt von diesen grauen Tönen so ein bisschen abzuschotten oder da nicht drauf zu reagieren und das gar nicht so an einen ranzulassen. Aber ich finde, man muss da auch Kante zeigen und vor allem den Platz nicht räumen.
Das finde ich spannend, weil das ist ja gewissermaßen auch eine Fähigkeit, die man da vielleicht auch sich antrainieren muss, die man klassischerweise jetzt nicht mit den üblichen Digitalkompetenzen verbindet. Wie wichtig ist denn neben diesen, sagen wir mal, eher technischen Fähig- und Fertigkeiten genau sowas, nämlich einen kulturellen Umgang mit diesen neuen Mitteln zu lernen?
Ja, total wichtig. Gerade auch für Jüngere ist es in diesem ganzen Cybermobbing-Bereich total relevant, weil da passiert viel mehr als uns, glaube ich, so die im klassischen Berufsleben stehen, was wir da so auf dem Schirm haben. Aber halt auch bis hoch ins Alter. Also wir haben jetzt in der letzten Studie zum Beispiel nochmal gesehen, dass gerade, also die Menschen, die jetzt neu ins Internet dazugekommen sind, sind vor allem die Älteren, also 65 plus. Und die steigen halt vor allem auch bei WhatsApp und bei YouTube, also in den sozialen Netzwerken ein. Und die haben natürlich auch keinerlei Vorerfahrung. Und wenn du dann aber sagst, eigentlich sind das ja auch Medien, wo du zwischenmenschliche Kommunikation auslebst, dann hast du genau da halt auch eine Emotionalität drin und wo du auch verletzbar bist, wenn du was von dir preisgibst, ne? Weil so funktionieren ja soziale Medien. Du musst irgendwie so ein Stück weit was von dir preisgeben. Ja. Und dann kriegst du halt auch irgendeine Reaktion zurück. Und das ist vielleicht früher auch zu wenig berücksichtigt worden. Mittlerweile ist das so in den europäischen Frameworks zum Beispiel auch mit drin, wenn es dann das digitale Kompetenzen-Framework der Europäischen Kommission, das nutzen wir auch in unserer Studie, geht. Da ist zum Beispiel im Bereich Sicherheit, also gibt es 5 Kompetenzbereiche, einer davon ist Sicherheit und da gibt es dann wieder verschiedene Unterpunkte und da ist auch eins, ob du sozusagen auch sicher mit deiner Gesundheit umgehen kannst. Also auch merkst, wenn dich was, genau, auch psychische Gesundheit oder merkst, wenn dich das stresst, ne? Und finde ich einen total wichtigen Punkt.
Jetzt kann man sich noch vorstellen, dass man das im Bildungsbereich, gerade Jüngere und so, hoffentlich dann auch irgendwann mal thematisiert. Mein größerer Sohn ist 14, glaube ich. Doch, 14. hat ja schon da auch, ich glaube, eine Stunde in der Woche, wo sie genau solche Themen durchaus auch behandeln. Bei den Älteren ist natürlich ein bisschen schwieriger, weil die weniger gut zu erreichen sind, jetzt über jedenfalls diese Art von Weiterbildung. Kennst du Projekte, die zumindest sich auch diesem Thema in dieser Zielgruppe annehmen?
Da gibt es, glaube ich, ganz, ganz viele verschiedene Projekte. Die Frage ist immer, wie kommen Kinder auch damit in Berührung? Ne? Es gibt einmal den Nachmittagsmarkt, also sozusagen Dinge, die außerhalb der Schule stattfinden. Da brauchst du aber an vielen Stellen zum Beispiel Eltern, die dann die Initiative ergreifen und sagen, Mensch, hier gibt's was oder ich recherchiere mal was.
Na, ich meine jetzt speziell die Älteren, die eben nicht in den schulischen Kontexten irgendwie erreichbar sind, ne, sondern die jetzt quasi zu Hause sitzen, das erste Mal ein iPad vom Enkel geschenkt bekommen, plötzlich bei WhatsApp und YouTube unterwegs sind und sagen, was ist denn das hier?
Projekte gibt's, glaube ich, viele. Ich selbst jetzt in dem Feld bin ich gar nicht so bewandert. Ich habe selbst auch noch keine Kinder und auch in der Altersklasse fällt mir jetzt gerade so auf, ne? Gar nicht so viele Leute in meinem Umfeld, von daher kann ich da gar nicht so eine gute Aussage treffen. hängt wahrscheinlich aber auch viel davon ab, was irgendwie vielleicht die Lehrkräfte mit auf den Weg geben oder was auch die Eltern mit auf den Weg geben. Ich würde jetzt bei dir zum Beispiel vermuten, dass dein Sohn zumindest schon mal den Vorteil hat, dass er einen Vater hat, der sich mit diesen Themen auseinandersetzt oder da auch mal nachfragt und das auch als seine Verantwortung sieht, da mal zu gucken, was die Kinder denn so im Netz treiben.
Das habe ich mir auch mal eingeredet, dass das mal so sein wird. Aber tatsächlich, also kriegt man ja dann doch auch als Vater, der hoffentlich einen ordentlichen Zugang und eine Beziehung zu seinen Kindern hat, ja nicht immer mit. Also gerade was so auf diesen Kanälen passiert, wo die sich miteinander unterhalten, das ist schon teilweise schwer, auch da einen Eindruck zu gewinnen, zumal ja auch das immer nicht so leicht zu trennen ist zwischen normalem pubertären Verhalten und vielleicht auch nur so einem kommunikativen Austausch. Aber nähern wir uns mal einer ganz anderen Zielgruppe. Ich habe vor einiger Zeit mal im Taxi ein längeres Gespräch mit dem Fahrer geführt und der erzählte mir von seiner Ausbildung zum Ingenieur in seinem Heimatland, die Hoffnung auf ein besseres Leben in Deutschland, ist dann hergekommen, nur um dann hier wiederholt die gleiche Erfahrung zu machen. Das war wirklich bitter, in einem Unternehmen so lange angestellt zu werden, bis er durch einen Roboter ersetzt wurde. Also er ist mehrfach quasi hinausgeleitet worden, während durch das andere Tor die Industrieroboter reingefahren wurden. Wie begeistert man so jemanden für Digitalisierung? Ja, sicher nicht durch als Taxifahrer selbstfahrende Autos.
Nee, das stimmt. Also es ist natürlich ein anschauliches Beispiel, was du gerade beschreibst. Und es ist so ein bisschen auch eigentlich ein gutes Beispiel dafür, warum wir bei der D21 den Ansatz wählen, dass wir mit Politik und Wirtschaft versuchen immer frühzeitig diese Themen zu antizipieren und dann gemeinsam mit Politik und Wirtschaft an den Rahmenbedingungen zu arbeiten. Weil wenn der Taxifahrer, von dem du jetzt berichtest, wenn sozusagen die Situation erstmal da ist, dann kann man da, glaube ich, auch wenig machen. Wichtiger wäre es gewesen, frühzeitig mit bei dem Unternehmen, wo er angestellt war, eigentlich frühzeitig darauf hinzuwirken, dass genau diese Entwicklung gesehen wird und dass frühzeitig geschaut wird, wie gehst du denn mit deinen Mitarbeitern um, wenn das eintritt. Also wir haben mit der Deutschen Bahn zum Beispiel da mal Gespräche geführt, die haben ein bisschen ähnlich berichtet, dass sie gesagt haben, wir brauchen aktuell Lokführer und wir müssen diese Lokführer auch noch, oder Führerinnen, wir müssen die auch noch ausbilden. Wir wissen aber, dass wir die in 5 Jahren vermutlich gar nicht mehr benötigen, weil wir dann autonom fahrende Loks haben. Eben. Und die haben aber ein Programm aufgesetzt, wo sie sagen, ja, wir bilden jetzt aus, aber wir bilden parallel schon dazu aus, dass sie in 5 Jahren dann eine andere Tätigkeit bei uns im Unternehmen wahrnehmen können. Und das ist genau das, warum du Politik und Wirtschaft für diese Transformationsprozesse brauchst, weil es halt eben nicht beim Einzelfall funktioniert.
Ja, nun ist die Bahn ja noch ein Unternehmen, was durch Vergangenheit und auch heute noch ja in großen Teilen im Staatsbesitz wahrscheinlich auch noch Argumenten zugänglich ist in dieser Art. Andere Unternehmen, die sich da vielleicht doch eher auf Wirtschaftlichkeit berufen und sagen, so ist es nun mal, erreicht man da erstmal jedenfalls nicht. Was genau kann Politik denn heute schon tun an Rahmengebung, um da vielleicht auch vorzugreifen?
Na, das eine ist, glaube ich, schon auf das ganze Arbeitnehmerrecht, dass man da auch ein Stück weit schaut, wie man die Rechte von den Personen stärkt, dass man ganz viel über Fortbildung und Upskilling und Reskilling Förderung auch spricht, weil ich glaube, auch da brauchen Unternehmen eine Unterstützung. Gerade auch wenn man jetzt in die kleineren Unternehmen geht, da ist es ja so, dass auch unbedingt nicht immer sofort klar ist, wie die digitale Transformation das eigene Geschäftsmodell oder das eigene Unternehmen betrifft. Das heißt, Politik sehe ich da schon auch in der Verantwortung, an ganz vielen Stellen diese Entwicklung auch aufzuzeigen und dann zu unterstützen.
Und das ist ja ein Teil dessen, was ihr jetzt letztendlich auch tut. Ich lese das auch immer mal wieder, dass ihr auch letztendlich Wirtschaft in die Pflicht nimmt, Selbstverantwortung appellieren. Trotzdem wäre es natürlich schon gut, wir hätten einen klareren Rahmen. Was vielleicht aber auch hilft, ist ein, ja, sagen wir mal, positives Narrativ. Denn ich habe schon den Eindruck, vielfach jedenfalls wird Digitalisierung noch mit einem, ja, wir müssen das tun, also eher mit einem gedrängt werden als mit einem gezogen werden, sage ich jetzt mal, weil man sonst abgehängt wird. Das ist ja so eine übliche Formulierung, ja. Und ich glaube, es war gestern erst von James Clear in einem übrigens ganz fantastischen Newsletter von ihm was gelesen, das mich nicht mehr losgelassen hat, das zumindest in Teilen in die Diskussion passt. Ich lese das mal kurz vor. Er hat geschrieben, convincing someone to change their mind is really the process of convincing someone to change their tribe. If they abandon their beliefs, they run the risk of losing social ties. You can't expect someone to change their mind if you take away their community too. You have to give them somewhere to go. Und das fehlt mir manchmal beim Thema Digitalisierung. Also bis auf die, sagen wir mal, ja, Utopien, schöne neue Welten, fliegende Autos und Co. ist, was in der Realität, gerade im Arbeitnehmerumfeld, tatsächlich angeboten wird, dann doch oft überschaubar. Ja, ich sage jetzt mal ganz böse, ich zwinge dann Arbeitnehmer dazu, sich neue Tools anzueignen oder mit irgendwelchen Prozessen klarzukommen. Und im Hinterkopf schwebt vielleicht dann doch immer eher die Angst um den eigenen Arbeitsplatz als die positive Aussicht, was ich denn jetzt davon habe. Was können wir in Unternehmen tun? Was können wir für Angebote machen, die eben dieser Somewhere to go sind und nicht nur jetzt beweg dich halt, sonst wirst du abgehängt?
Ja, ich finde das pauschal immer ganz schwierig zu beantworten, weil es halt wirklich auf die unterschiedlichsten, also auf die Größe, auf die Branche drauf ankommt. Ich glaube, ein Aspekt ist, dass man Angebote macht, aber halt auch ein Stück weit fordert. Also wenn ich jetzt, ich hatte ja in meiner Tätigkeit, bevor ich bei der D21 war, habe ich viel im Bereich digitale Verwaltung bei Fraunhofer geforscht. Und wenn man da so, sich nochmal so ein bisschen die Entwicklung anguckt, wie zum Beispiel, weiß ich nicht, die E-Mail oder sowas eingeführt wurde, dann sind es halt Dinge, die am Anfang war so ein bisschen auf Freiwilligkeitsbasis. Und das ist auch heute noch so, wenn du dir anguckst, wie die E-Akte in Verwaltung eingeführt wird, dann hat das Parallelstrukturen. Und das meine ich so ein bisschen mit fordern. Also ich glaube, man darf dann auch sagen, das wird jetzt so verwendet, das ist das neue Instrument. Und dann aber halt auch die Hilfestellung anbieten, zu sagen, es gibt da Coaches, die einem das erklären, oder man initiiert Tandemprogramme in den Unternehmen, wo man vielleicht sagt, der eine, der es halt irgendwie schon total gut kann, erklärt es dem anderen. Aber pauschal kann man das, glaube ich, nicht sagen. Also es hört sich auch, finde ich, immer so ein bisschen platt an, wenn man sagt, man muss die Leute mitnehmen. Ja. Aber ein Stück weit ist das so dieser Sammelbegriff dafür, ne? Auch zu sagen, zu schauen, was die Bedürfnisse der Leute sind, was die Sorgen auch sind, die ernst zu nehmen. Ich glaube, was halt auch mit der Geschwindigkeit der Transformation einfach nicht so funktionieren wird, ist, wenn man es einfach laufen lässt und es nicht strategisch plant und angeht.
Aber alleine das wäre ja schon mal eine wichtige Erkenntnis, dass es eben mehr ist als nur ein, sagen wir mal, technisches Projekt. Ja, man führt halt eine neue Software ein, sondern du hast immer kulturelle Themen bei jeder Veränderung und hier vielleicht noch einmal mehr, wenn im Hinterkopf dann doch immer mal wieder mitschwingt, was wird aus mir? Ne? What's in for me? Was habe ich denn jetzt davon, dass hier eine tolle digitale Prozessstrecke eingeführt wird? Was ist mit dem Teil meiner Arbeit, der bisher daran bestand, Papierzettel irgendwie abzuheften? Werde ich jetzt überflüssig? Das sind ja Sachen, die man adressieren muss. Und das kommt mir manchmal zu kurz, weil man gefühlt so die heile Welt kaputt macht. Ja, ist doch alles ganz schön mit digital und so. Da traut man sich dann gar nicht auch zu sagen, es hat auch Schattenseiten.
Nee, also hat es definitiv. Und es wird halt Umverteilung hört sich jetzt auch so nach Stückzahlen an, aber es wird natürlich eine Umverteilung von Aufgaben stattfinden, weil es gar nicht unbedingt mengenmäßig weniger Tätigkeiten werden, weil ja auch neue Jobs entstehen. Aber es werden halt nicht die gleichen Leute sein, die die neuen KI-Modelle trainieren, die vorher, um dein Beispiel aufzugreifen, irgendwelche Akten abgeheftet haben. Ja. Und das ist aber genau, ja, die große Herausforderung bei dem Transformationsprozess, in dem wir uns befinden und der ja auch nochmal jetzt ein Stück weit beschleunigt wurde durch die Pandemie, ist ja genau diese Prozesse zu gestalten. Und da sehe ich aber auch, dass der Einzelne oder die Einzelne kann dann einen Beitrag zu leisten, nämlich zum Beispiel neugierig zu sein, lebenslang zu lernen, sich auch ein Stück weit anzugucken, wie wird denn mein Job sich so verändern und welche Möglichkeiten habe ich da vielleicht auch mich zu verändern und sich weiterzubilden. Aber das ist natürlich auch, das ist auch eine Anstrengung. Das ist aber auch spannend, weil du vorhin auch dieses ganze Kulturthema angesprochen hast. Ich habe manchmal das Gefühl, dass in Deutschland das lebenslange Lernen oder sich weiterzubilden als eine Last empfunden wird oder von manchen Menschen als eine Last geframed wird. Und in anderen Kulturen wiederum ist das ein totales Privileg, Bildung zu erfahren oder stetig sozusagen sich weiterbilden und weiterentwickeln zu können. Das ist, glaube ich, auch was, wo man so ein bisschen dran arbeiten muss oder darauf hinwirken muss.
Ja, wir haben das selbst im Unternehmen hier erlebt, als wir vor ein paar Jahren eingeführt haben, dass jeder sein eigenes Weiterbildungsbudget bekommt und es wurde teilweise nicht genutzt und auf Nachfrage hieß es dann ja, also nicht jetzt eine Fortbildung pure, heißt es ja, ich kann irgendwas noch nicht, dessen mache ich mich doch nicht schuldig quasi. Ne? Wir sagen, das ist ja eine interessante Sicht, haben wir lange spannende Diskussionen darüber geführt, aber jetzt haben wir wahrscheinlich noch tendenziell eher Leute, die irgendwie sowieso schon relativ weit vorne sind, was Bildung und so angeht. Wie viel schlimmer ein Häkchen ist dieses Problem in den Teilen der Bevölkerung, von denen wir jetzt gerade gesprochen haben, die wahrscheinlich nicht die nächsten KI-Experten werden. Insofern, Ja, genau, glaube ich, ist das auch ein kultureller Shift, was ja tatsächlich den eigenen Bildungsweg angeht. Ne? Es muss klar sein, ich habe jetzt nicht mit der Ausbildung in der Tasche quasi für den Rest meines Lebens Ruhe, sondern das ist erst die Basis.
Ja, das ist so ein bisschen das, was ich vorhin angesprochen habe, mit dem, dass ich da schon eine Veränderung sehe, was auch jetzt die strategische Ausrichtung zum Beispiel vom Erlernen von Kompetenzen ist. Also auch da setzt sich ja immer mehr durch, dass es nicht darum geht, dass du eine bestimmte Fähigkeit erlernst und dann hast du sie, sondern eigentlich auch zum Beispiel in den europäischen Programmen, in der europäischen Kompetenzagenda wird jetzt ja gemessen, ob du dich kontinuierlich weiterbildest. Also sozusagen, wenn du deine Erstausbildung abgeschlossen hast, dass du dann eigentlich kontinuierlich immer am Ball bleiben musst. Und das ist, glaube ich, schon auch so ein bisschen ein richtiger Weg. Da ist unser Ausbildungssystem und Weiterbildungssystem natürlich eigentlich noch gar nicht drauf ausgerichtet. Aber auch da gibt es ja so erste Ansätze, dass man stärker über Mikrozertifikate redet oder über so kleine Häppchen, die man, ne, dass man sagt, man bucht sich einen Online-Kurs und kann da immer mal bestimmte Etappen machen und sich weiterbilden. Und trifft ja auf dich und mich wahrscheinlich genauso zu. Also ich gucke mir zum Beispiel mit meinem Team gerade nochmal jetzt auch durch die Pandemie und dadurch, dass wir verteilt arbeiten, nochmal viel stärker agile Arbeitsmethoden an. Und da müssen wir auch erstmal was drüber lernen und die ausprobieren. Aber es heißt halt auch da, ja klar, sowas ist anstrengend, weil du es irgendwie parallel zu deinem Daily Business machst und zu deinem, was du halt so im Alltag alles noch wuppen musst. Aber wenn man da eine Motivation rauszieht und sagt, das ist ja irgendwie auch spannend. Also es ist ja auch irgendwie total interessant.
Ja, und es würde sicher helfen, wenn man auch das Gefühl vermitteln könnte, das hat auch einen Gegenwert. Aber wenn man heute ganz ehrlich in der Bewerbungsphase ist, dann helfen einem diese Certificates ja noch nicht so wahnsinnig weiter. Also ich habe auch wahrscheinlich viel mehr gelernt nach dem Abschluss meines Studiums und müsste ich mich jetzt nochmal bewerben, würde ich vermutlich dann doch eher den klassischen Lebenslauf einreichen und nicht sagen, und ich habe da nochmal einen Udacity-Kurs gemacht und hier habe ich bei edX noch irgendwas zur Strategie gelernt. Aber also vielleicht ist es vorauseilender Gehorsam, vielleicht ist es aber auch nur ein Ausdruck dessen, dass wir dann doch noch sehr orientiert sind an alten Bildungsidealen von Titeln und ja, Abschlüssen.
Ja, und das ist halt auch da, ist es so, wenn man natürlich so einen Wandel will, dann muss man ihn auch ein Stück weit selber mitleben. Ne? Jetzt ist die DN29 ein sehr kleiner Arbeitgeber, aber ich würde sowas zum Beispiel, wenn ich eine Bewerbung lese, würde mir das total ins Auge springen, weil ich sehen würde, okay, da ist aber jemand, der anscheinend Eigeninitiative zeigt, der anscheinend ja auch bestimmte Interessen hat, die er verfolgt, also genau Dinge, die ich dann später im Job auch sehen möchte, dass jemand nicht, weil er sagt, ich habe ja einen Job und da kriege ich eine Summe X und da wuppe ich meine Stunden runter, sondern ich will ja, dass jemand passioniert an einem Thema arbeitet und das vorandenkt.
Und auch bereit ist, sich selbst weiterzuentwickeln mit dem Job, ne? Und
ja, definitiv. Mhm.
Ja. Du hast dich sicher auch weiterentwickelt, um jetzt hier mal eine Überleitung zu finden, hast vorhin erzählt, auch wissenschaftlich gearbeitet ursprünglich, kennst jetzt aber inzwischen auch den politischen Betrieb in Berlin ganz gut, warst bis vor gar nicht allzu langer Zeit 2 Jahre Mitglied der Enquete-Kommission des Bundestags zu Fragen der künstlichen Intelligenz. Mhm. Da habe ich mir mal kurz den Abschlussbericht, kurz ist gut, das sind 300 Seiten oder was, also ich habe ihn nur überflogen. Was mir jetzt spontan auffiel, kann aber auch ein Fehlurteil sein, war, wie häufig dann doch letztendlich das Ergebnis des Abschlussberichts war, weitere Arbeitskreise und Ausschüsse zu gründen, um Dinge noch weiter zu eruieren. War das für dich als jemand, den ich jetzt zumindest so wahrnehme, auch gestalten zu wollen, auch ermüdend, diese Art von Arbeit? Oder hast du das Gefühl, du konntest dort wirklich was bewirken?
Also erstmal war es auch, die Enquete-Kommission war für mich eine Phase, in der ich irre viel gelernt habe, auch einfach darüber, wie herausfordernd es auch manchmal ist, im politischen Prozess zu Positionen zu kommen. Also weil auch eine Enquete-Kommission ist halt nach Fraktionsstärke besetzt. Und damit ist es halt nicht so, dass einer irgendwie sagt, so machen wir das jetzt, sondern es ist ein Konsensgremium. Und damit, so erklärt sich auch so ein bisschen, was du im Abschlussbericht liest, dass es an manchen Stellen halt gar nicht so pointierte Forderungen sind, sondern so ein Stück weit immer einen gemeinsamen Nenner findend. Das ist, glaube ich, so der eine Punkt. Der andere Punkt ist aber auch, dass wir mit der Enquete-Kommission gestartet sind und mit einem sehr großen Thema und einem sehr breiten Thema und dann natürlich innerhalb von 2 Jahren irre viel passiert. Also die KI-Strategie der Bundesregierung wurde ja parallel, wurden dann die Eckpunkte schon rausgebracht und das war, glaube ich, auch einfach eine Herausforderung für das Instrument Enquete-Kommission, 2 Jahre lang zu arbeiten und erst dann einen Bericht vorzulegen. Ich glaube, man hätte das vielleicht auch ein Stück weit anders aufsetzen müssen und immer viel schneller zwischendrin schon mal Ergebnisse rausbringen müssen oder in Diskussionen einsteigen, weil was ja sehr gut an der Enquete-Kommission war, war die Zusammensetzung mit den unterschiedlichen Positionen. Also Juristen, Leute, die einen gesellschaftlichen Fokus hatten, Techniker und dann auch das politische Spektrum. Das war gerade für dieses Thema künstliche Intelligenz und die gesellschaftlichen Auswirkungen schon eigentlich genau richtig und spannend.
Ein Verdi-Vertreter war, glaube ich, unter anderem der von den SPD zusammengestellten Sachverständigen, zu denen du ja auch gehörtest, dabei. Fand ich auch interessant. Also auch die Auswirkungen auf Arbeit wurden schon thematisiert. Das sieht man im Abschlussbericht auch. Mhm. Und dennoch, du hast es gerade angedeutet, kommst du, ich glaube, das war dann irgendein Handelsblattartikel oder so, zu dem Schluss, dass Innovationen heute oft schneller und dynamischer sind, als Politik und Zivilgesellschaft reflektieren, Positionen finden und handeln können. Das ist natürlich schon ein bisschen bitter, denn wie verhindern wir denn, dass uns technologische Veränderungen überrollen, dass man ins Gestalten kommt, wenn man nicht mal Zeit zur Reflexion hat? Oder können wir eigentlich nur noch Schadensbegrenzung betreiben?
Das finde ich eine ganz, ganz spannende Frage unserer Zeit. Also deswegen habe ich mich da auch so ein bisschen mit beschäftigt. Ist, wenn du dir anguckst, was gerade so technologisch an Raketen starten, ja. Also nimm zum Beispiel den Bereich künstliche Intelligenz und da nur den Ausschnitt der Gesichtserkennung, das ist eine super spannende Technologie, die auch gar nicht so neu ist, aber einfach aufgrund der Möglichkeiten hebt die gerade so ab. Und du hast die in unterschiedlichsten Lebensbereichen. Ja, das ist die Entsperrung deines Smartphones. Das kann sein, dass neuartige Supermärkte darüber sozusagen über die Mustererkennung messen, ob noch die Regale aufgefüllt sind und aufgefüllt werden müssen. Aber du hast es halt auch im Überwachungsbereich. Und deswegen ist es auch für Politik so schwierig, das zu regulieren, weil du ja die Technologie an sich nicht gut regulieren kannst. Und das ist schon ein Punkt, wo ich mich frage, wenn der klassische Weg über, wir machen jetzt ein Gesetz und dann regeln wir das, wenn der nicht mehr so funktioniert, dann müssen wir uns ja als Gesellschaft noch als System fragen, wie kommen wir denn dann dahin, dass wir trotzdem zu einer Regelung kommen. Und ein Gedanken, auf dem wir da so ein bisschen rumdenken, ist schon die Frage, welche Verantwortung dann auch Unternehmen tragen. Wenn man nicht möchte, dass es sozusagen zu einer stoppenden Regulierung kommt. Ja. Und das ist schon was wir auch merken, dass viele Unternehmen sich auf den Weg machen und sich auch in dem Bereich positionieren. Sei das die Otto Group oder Bosch, Miele, Telefonica. Da sind ja ganz viele unterwegs, die halt auch sagen, ja, wir wollen diese neuen Technologien einsetzen, weil wir wollen sie verantwortungsvoll einsetzen.
Ja, nun haben wir beim Thema Frauenrechte, Frauengleichberechtigung und so gesehen, wie weit wir mit Selbstverpflichtungen kommen. Das sind dann immer ein paar, die sich da hervortun und in der breiten Masse passiert dann leider doch viel zu wenig. Also wir werden ja vermutlich nicht ganz ohne Regulatorik auskommen. Ich frage mich halt gerade, ohne mich dann hier damit beschäftigt zu haben, das Grundgesetz ist erschütternd dünn dafür, dass es doch die Basis unserer gesamten Rechtsprechung stellt. Und auch es wird auch immer noch heute wieder darauf sich bezogen, auch von verfassungsrechtlicher Seite. Es muss doch möglich sein, zumindest den Rahmen dessen, was eben jetzt nicht im Detail technologisch, sondern was ethisch, moralisch erlaubt sein sollte, festzulegen. Also das Beispiel Gesichtserkennung, das eine ist jetzt hier so eine lokale Erkennung auf meinem Smartphone, die dann die Tür öffnet. Und das andere ist eine Massenüberwachung im öffentlichen Raum. Gibt es da nicht Möglichkeiten? Wurde sowas diskutiert?
Ja, aber halt immer auf die Fälle bezogen. Ne? Also klar, zum Beispiel hatten, als wir damals in der Enquete waren, haben wir auch das Thema Südkreuz in Berlin, weil gab es ja einen Testversuch mit Gesichtserkennung im öffentlichen Raum. Natürlich haben wir sowas diskutiert, weil es dann auch viel um ethische Fragen gibt, ob man sich dem auch entziehen kann, ob man dem ausgesetzt wird, wie sieht es mit Falsch-Positiv-Raten aus. Und was wir ja auch wissen, ist, dass KI-Systeme nur auf Daten der Vergangenheit trainiert werden können oder also lernen können und dass du da natürlich ganz stark aufpassen musst, welche Schlussfolgerungen du daraus ziehst, dass du keinen Bias hast, also dass die Datenlage in die eine oder die andere Richtung verzerrt ist. Das sind alles ja noch so Herausforderungen, die aber, finde ich, auch andere Seite der künstlichen Intelligenz eine sehr spannende ist, weil die Technologien der künstlichen Intelligenz uns ein Stück weit ja auch einen gesellschaftlichen Spiegel vorhalten. Ne? Nämlich sie zeigen auch, wo wir bisher eigentlich diskriminieren und bieten uns dadurch ja auch die Chance, sowas mal zu hinterfragen.
Das stimmt. Erstaunlicherweise nehmen wir eher in Kauf, dass wir als Menschen diskriminieren. So im Personalauswahlprozessen hat man es ja jetzt gut feststellen können, nachdem man KIs drauf angesetzt hat. Bei der KI würden wir es zum Glück nie durchgehen lassen. Aber finde ich interessant, dass du sagst, hier haben wir das erste Mal eigentlich auch einen, sagen wir mal, unabhängigen Spiegel. Der hilft uns ja vielleicht auch, uns selbst zu reflektieren.
Ja, wo wir auch lernen müssen, ne?
Ja.
Also und uns auch hinterfragen müssen. Weil was schon spannend ist, ist, dass wir Menschen neigen zum Beispiel auch dazu, dass wir alles, was Daten oder errechnet sind, das betrachten wir als so schön sachlich. Und ne, also wenn irgendein System uns eine Prüfnummer ausspuckt, dann haben wir das Gefühl, aber es sind ja Daten, es ist sachlich, das wird schon so stimmen. Und wo wir uns selber trainieren müssen, ist genau diese Dinge auch stärker zu hinterfragen, weil das System halt nur das messen können, was wir ihnen füttern oder was sie erheben. Von daher ist das schon spannend und wird halt von uns zum Beispiel als Fähigkeit in Zukunft auch fordern, dass wir stärker ne, Mensch-Maschine, also die Interaktion zwischen Mensch und Maschine, da müssen wir eigentlich noch viel mehr lernen, wie man da so mit umgeht. Und das ist halt nicht nur der Roboter, der jetzt zukünftig vielleicht mit mir am Fließband arbeitet, sondern an ganz vielen Stellen sind es halt einfach auch Softwareprodukte, die mir Vorschläge machen.
Ja, finde ich einen guten Gedanken. Also sich auch seine eigenen Stärken als Menschheit vielleicht mal besinnen und dann die Maschinen nicht als Bedrohung zu sehen, sondern zu wissen, ich werde wahrscheinlich auf Jahrzehnte, da sind sich die Forscher ja auch nicht ganz einig, ja doch noch eine starke Trennung haben in, sagen wir mal, eher hochwertigere kognitive Leistungen, Intuition, Kreativität und eben eher reproduzierbare. Auch wenn uns das manchmal wie Hexerei vorkommt, was KI so macht, sind das ja meistens vergleichsweise einfache Probleme, die uns als Menschen eben selten vor Herausforderungen stellen, so Mustererkennung und so. Bin ich gerade vom Thema abgekommen, sorry. Ich wollte noch was fragen zu dieser Besetzung der Enquete-Kommission. Mhm. Das fand ich ganz interessant, dass seitens der SPD zumindest eine Weile, ich nehme an, bis sie Parteichefin wurde, Saskia Esken vertreten war, die ja selber mal als Softwareentwicklerin gearbeitet hat, eher eine ungewöhnliche politische Karriere, aber in Teilen also vom Fach war. Wie wichtig ist denn das gerade in so einer Phase jetzt, in der wir sind und bei solchen komplexen Themen auch fachliche Expertise auf Seiten der politischen Entscheidungsträgerinnen zu haben?
Ich glaube nicht, dass alle Politikerinnen und Politiker Informatik studiert haben müssen. Aber was schon relevant ist, ist, dass man die Zusammenhänge, die Auswirkungen, die Folgen zweiter, dritter Ordnung von der digitalen Transformation versteht. Das würde ich jetzt auch sozusagen heutzutage so langsam erwarten. Ne? Das ist Internet ist irgendwie Ende der 90er gekommen und mittlerweile ist es ja wirklich ein omnipräsentes Thema. Das finde ich relevant und finde ich relevanter, als zu sagen, jemand hat ein Informatikstudium.
Und siehst du das in der Breite inzwischen?
In der Breite nicht. Die Personen, die mit mir in der Enquete-Kommission gewirkt haben, da war definitiv ein Verständnis und vor allem auch ein großes Interesse an diesen Themen und an diesen Veränderungen da. Und da hat man auch gesehen, dass man da eine Verantwortung trägt, diese Punkte zu gestalten. In der Breite, gut, aber das ist genauso, wie es in der Breite der Wirtschaft und in der Breite der Zivilgesellschaft nicht vorhanden ist, ist das nicht da. Aber es ist, finde ich, du hast ja eben den Punkt angesprochen, manchmal wirkt das dann so ein bisschen wie Zauber. Genau das ist der Punkt. Ich glaube, man muss eigentlich so ein bisschen diese Grundlogiken verstehen, wie Machine Learning funktioniert. Dafür muss ich das gar nicht selber programmieren können, aber ich muss so ein bisschen die Grundlogik verstehen, um auch zu für mich selber da so die Emotionen rauszunehmen, dass es halt einfach etwas ist, was da errechnet wird. Und dann kommt man auch gar nicht in so einen Konkurrenzgedanken, dass man sich fragt, ob man jetzt besser oder schlechter als die Maschine ist, sondern ich versuche da immer sehr, sehr sachlich ranzugehen und für mich als Vorteil zu sehen, dass Systeme, eine Maschine, eine Software an vielen Stellen Dinge sehr viel besser kann als ich. Also Kopfrechnen ist definitiv nicht meine Stärke.
Feel you.
Ja, und ganz viele andere Aspekte auch. Und das eher für sich sozusagen als Werkzeug zu sehen, was mir mein Leben leichter macht, was mir meine Arbeit einfacher macht. Und da den Vorteil für sich persönlich draus zu ziehen.
Jetzt bist du selbst, ohne irgendwas zu verraten, aber altersmäßig nur noch so gerade eben Digital Native und hast mit Politikwissenschaften auch ein Studienfach gewählt, das jetzt so eine spätere Digitalkarriere nicht gerade wahrscheinlich gemacht hat. Woher kommt denn deine Leidenschaft für diese digitalen Themen?
Das ist gar nicht eine späte Digitalkarriere, lieber Björn.
Oh, sorry, schlecht recherchiert offensichtlich.
Sondern im Politikwissenschaftsstudium habe ich sehr früh mich eigentlich für die Digitalthemen interessiert, nämlich für E-Government. Also ich fand einfach Verwaltungsmodernisierung total interessant und da siehst du sehr schnell, dass die Verwaltung an ihre Grenzen stößt, wenn sie nicht anfängt, Prozesse zu digitalisieren und um leistungsfähig zu bleiben. Und deswegen hat das sich eigentlich dann komplett durch meinen beruflichen Weg gezogen. Ich habe meine Diplomarbeit damals schon über das Lebenslagenkonzept geschrieben, was so ein bisschen die Grundlogik hat, dass du halt die Leistung verschiedenster Verwaltungen mit Hilfe des digitalen Kanals einfach zusammenziehen kannst und dem Bürger oder der Bürgerin dann halt einfach alles gebündelt aus einer Hand angehen kannst. Übrigens etwas, was wir bis heute nicht geschafft haben, umzusetzen, aber so langsam sickert dieser Gedanke auch durch. Und habe dann schon zum Ende meines Studiums hin in einem Praktikum angefangen, bei Fraunhofer zu arbeiten und habe den Anwendungstest des neuen Personalausweises mit begleitet damals. Der ist jetzt ja gerade 10 Jahre alt geworden. Ich habe auch mit Schrecken festgestellt, dass meiner jetzt abgelaufen ist, einen neuen besorgen muss. Aber deswegen zieht sie, also dieses Digitalthema, also eigentlich sind es eigentlich 2 Punkte. Einmal, das ist die Digitalisierung, die ich immer spannend fand, wie man sie in Anwendungen bringen kann, dass sie der Gesellschaft einen Mehrwert bietet. Also auch der neue Personalausweis, wenn du so willst, ist ja eigentlich von der Grundlogik etwas, dass du sagst, alle diese Prozesse und wo du dich irgendwo identifizieren willst im Netz, kannst du dann auf eine sichere Art und Weise tun.
Aber hast du persönliche Erfahrungen gemacht, Geschichten erlebt oder so, in denen Digitalisierung dein Leben konkret besser gemacht haben, die dir?
Ja, total.
Ja, okay. Dann mal los.
99, 2000 war ich in den USA. So, damals gab es ja irgendwie nur E-Mails und sowas. Ich weiß aber auch noch, wie oft ich damals an Telefonkarten und so, wie viel Geld ich da ausgegeben habe. Bis heute habe ich intensiven Kontakt mit meiner Familie in den USA, auch da später über die Auslandsaufenthalte. Das sind alles Dinge, die nur auch über die Etablierung von sozialen Netzwerken letztlich möglich geworden sind, weil es dir so einfach macht, irgendwie immer aus dem Augenwinkel so ein bisschen zu gucken, was passiert bei den Leuten gerade im Leben und irgendwie diesen Kontakt zu halten. Also zwischenmenschlich Kontakt über Distanzen halten weltweit ist ein enormer Vorteil von Digitalisierung und wäre auch einfach so einfach vorher nicht möglich gewesen.
Ja, das ist interessant, dass du genau dieses Beispiel erwähnt hast, weil das ist ja manchmal so ein bisschen ein Vorwurf, dass es eben diese moderne, globalisierte Weltbürger-Elite ist, die halt wahnsinnig davon profitiert. Ne? Andere, die sagen, naja, Amerika ist weit weg, was interessiert mich das? Denen fehlen vielleicht genau diese Geschichten, die zeigen, was heute möglich ist, was vor wenigen Jahren fast ja schon noch nicht möglich war. Hast du noch andere Geschichten, wo man sagt, das ist so durchschnittlicher, lebensnäher für manche, die eben kein Auslandssemester gemacht haben?
Also bei mir war es halt das Auslandssemester, bei anderen ist es dann vielleicht der Kontakt zu den Leuten aus der Grundschulklasse oder so. Also
Stay Friends, kennst du das noch?
Stay Friends kriege ich manchmal noch irgendwo Nachrichten. Mich immer frage, ob ich da nochmal gucken sollte, ob ich da ein Profil noch
ja, Passwort vergessen
wahrscheinlich. Alte Fotos und vielleicht noch rumschlummern, die noch
keiner entdeckt hat. Da hätte ich recherchieren sollen, Mensch, jetzt wo du es hast.
Ich würde es gar nicht so sehr an dem Ausland festmachen, sondern wirklich am Kontakt mit Menschen halten. Ne? Also ich finde schon, dass mir soziale Netzwerke ermöglichen, einen lockereren Kontakt mit einer größeren Anzahl von Menschen zu halten, wo ich einfach gerne partizipiere. Ach, und dann ist es, finde ich, glaube ich, auch immer ganz individuell. Also für mich ist auch auch der Kontakt mit der Familie, auch das ist was, ne, irgendwie über Messenger-Dienste irgendwie sich Fotos hinzuschicken. Meine Nichte wohnt in Düsseldorf zusammen mit meiner Schwester und ihrem Mann. Und auch da ist es natürlich, ich kann halt nicht jedes Wochenende nach Düsseldorf fahren, aber ich habe die Möglichkeit, einfach viel trotzdem von der Entwicklung mitzubekommen. Und von daher, ich finde, im Privaten kann ich dir ganz viele Beispiele nennen und im Beruflichen natürlich. Also mein Job wäre ohne Digitalisierung so gar nicht möglich. Hm. Also ja, würde es den wahrscheinlich gar nicht so geben, weil dann hätten wir kein Thema, mit dem wir uns beschäftigen.
Stimmt.
Aber ich finde es auch immer wieder spannend, weil man überlegt, auch wie die Geschwindigkeit sich verändert hat, mit der wir tagtäglich so unseren Alltag, beruflichen Alltag gestalten. Auch der wäre ja ohne Organisationstools und Tools, die mir helfen, mein Alltag, meine Aufgaben irgendwie umzusetzen, gar nicht so einfach möglich.
Ja, wobei da Ursache und Wirkung nicht ganz leicht auseinanderzuhalten sind. Ne? Teilweise hat sie es auch durch digitale Kanäle so beschleunigt, dass wir wieder digitale Tools brauchen, um der steigenden Flut an Nachrichten und so Herr zu werden. Aber ja.
Also stimmt, aber ich gehe da halt immer so ein bisschen ran, das werden wir nicht zurückdrehen. Das ist jetzt so, ne? Also dass du diese Geschwindigkeit hast. Und deswegen sehe ich es schon ein Stück weit auch als so eine Fähigkeit, sich immer wieder anzupassen. Natürlich auch immer wieder zu hinterfragen, ist das jetzt gerade alles auch richtig, so die Entwicklung? Also dieses Reflektieren finde ich auch total wichtig. Aber so in sich reinzuhören und wenn man dann sagt, das tut mir gut oder es erleichtert es mir, so macht mir meine Arbeit Spaß, dann finde ich es gut, da digitale Tools einzusetzen.
Und hast du jenseits dessen, was du schon erfahren hast, noch so digitale Utopien, irgendwas, was du gerne noch erleben möchtest, etwas, was dir Ansporn gibt, deine Arbeit auch weiter zu verfolgen?
Also ich habe nicht so eine Science-Fiction-Vision, wo ich irgendwie sage, in 10 Jahren wird ja spannend. Ich bin schon bei Dorobert, dass wir Flugtaxis sehen werden, in gar nicht so allzu langer Zeit. Und dass das wahrscheinlich auch irgendwann normal wird. Also ich glaube, eigentlich passiert tagtäglich so viel, was mich irgendwie immer noch wieder begeistert. Sind auch an manchen Stellen so Kleinigkeiten. Ich finde schon irgendwie zum Beispiel cool, wie man mittlerweile mit einem digitalen Stift auch sehr angenehm irgendwie auf einem Tablet schreiben kann. Also es sind viele Kleinigkeiten, die mich tagtäglich eigentlich da motivieren.
Ich würde wahnsinnig gerne mal eine Art Konferenz oder was sehen oder da teilnehmen, wo wir miteinander diese Utopien teilen, die wir da haben. Weil ich glaube, vielleicht ist das auch die Antwort auf das, was wir am Anfang diskutiert haben. Diese Frage, wohin geht's denn, die es uns dann auch erlaubt, konkret zu werden, auch vielleicht Ängste abzubauen. Weil selbst bei diesen Utopien, die sind ja oft nicht unwidersprochen. Du sagst jetzt Flugtaxis und ich sage, wo Gott, mich nerven teilweise schon die Flugdrohnen, die über unserem Balkon kreisen und ganz schön hoch summen. Und man nicht mal genau weiß, ob man da jetzt auch noch fotografiert wird. Eine meiner Utopien sind tatsächlich selbstfahrende Autos. Da sprachen wir vorhin, das wird dem Taxifahrer nicht gefallen. Ich bin kein besonders guter Autofahrer. Ich sehe 3000 Verkehrstote im Jahr in Deutschland alleine und sage, da kann Technologie auf jeden Fall menschliches Leben auf jeden Fall verbessern. Und der, der gerne Auto fährt und sagt, das lasse ich mir doch nicht nehmen, findet das eher als Bedrohung. Aber zumindest hätten wir da konkret anfassbare Dinge, wo wir sagen, da hätten wir einen echten Lebensgewinn vor und würden ins Gestalten kommen, statt nur rückblickend immer zu versuchen, Schadensbegrenzung zu betreiben, wie wir es vorhin gesagt haben.
Ja, ich bin jetzt schon wieder so am Weiterdenken und frage mich, ob die Digitalisierung vielleicht auch dazu führt, dass wir einfach gar nicht mehr so viel Auto fahren werden.
Ja, stimmt.
Also jetzt die Pandemie ist ja auch, unsere Mobilität hat sich schon stark verändert. Man könnte jetzt ja sagen, dass die Leute sagen, ich will aber sofort wieder jeden Morgen im Stau stehen und ins Büro fahren. Aber die Studien sagen relativ deutlich, dass die Leute eigentlich so zu 2 Tage, 3 Tage eigentlich gerne weiterhin von zu Hause arbeiten wollen. Wie sich das entwickelt, wird man alles beobachten müssen. Und auch da hängen dann natürlich gesellschaftliche Veränderungen dran. Ne? Wenn die Leute plötzlich 2 bis 3 Tage ihr Leben an einem anderen Stadtteil verbringen als in der Innenstadt, hat das Auswirkungen auf die Innenstädte, auf Pendelverkehr, auf Knotenpunkte, darauf, wo die großen Unternehmen ihre Bürogebäude planen, in welcher Größe sie die planen, wie sie die Innenausstattung machen. Wahrscheinlich wird sich auch die Art, wie unsere Wohnungen gestaltet sind, verändern, wird auch neue soziale Spaltungen aufwerfen.
Arbeitsbereiche, ja, richtig.
Ne, ob ich ein Arbeitszimmer habe oder nicht, macht dann einen riesen Unterschied.
Gerade Familien, Kinder und so, wenn du auch ein Homeschooling hast, das hat viele ja unter Druck gesetzt. Und gleichzeitig ist das vielleicht sogar noch am konkretesten eine Utopie, die jetzt im letzten Jahr schon ein bisschen wahr geworden ist, wo viele gesehen haben, ach guck mal, Arbeit und Wohnen und Leben kann sich tatsächlich auch anders anfühlen, als 5 Tage die Woche im Stau zu stehen und abgehetzt zu Hause anzukommen. Wir haben Kolleginnen und Kollegen, die teilweise jetzt auch schon Wohnortentscheidungen verändert haben, weggezogen sind, weil sie gesagt haben, es spielt auch gar keine Rolle mehr, wo ich bin und dann spare ich mir die Fernbeziehung oder so. Also da gab es konkrete Veränderungen jetzt auch durch das Erleben von Technologie im Alltag, die ja durchaus motivieren können. Und mir hat zum Beispiel ja heute dieses Gespräch hervorragend gefallen. Ohne Digitalisierung wäre das zumindest so nicht möglich gewesen. Daher bin ich dafür schon mal total dankbar, dass wir uns heute unterhalten konnten und dass du dir die Zeit genommen hast. Es ist doch länger geworden, als ich dir und mir versprochen habe am Anfang, aber weil wir doch so wahnsinnig viele Themen haben, die so wahnsinnig relevant sind. Insofern drücke ich uns und vor allen Dingen dir die Daumen, dass ihr mit Initiative 21, D21 genau die Weichenstellungen schafft, die wir brauchen, um eine positive Zukunft im Digitalen zu haben, und drückt dir dafür die Daumen. Vielen Dank, Lena-Sophie Müller.
Vielen, vielen Dank, Björn. Danke, dass ich bei dir zu Gast sein konnte.
Sehr gerne. Wenn euch die Episode gefallen hat, lasst uns gerne eine Bewertung auf iTunes da und abonniert den Podcast. Dankeschön.